Hallo und herzlich willkommen. Ganz besonders natürlich an all die, die schon 100 sind. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir beide haben Freundinnen, die älter sind als wir. Meine Freundin ist gerade 100 geworden. Und damit meine ich jetzt nicht Freundin im Sinne von Lebenspartnerin, eine Freundin von mir. Deine Freundin wird demnächst 100. Und das beeindruckt uns wahnsinnig, beide. Wir können ja gleich über diese tollen Frauen mal sprechen, weil es lohnt sich, dazu zu hören. Aber wir wollen ja mehr. Wir wollen ja auch darüber sprechen, was man möglicherweise tun oder lassen kann, um vielleicht 100 zu werden oder zumindest auf die 100 zuzugehen. Und ob es mehr ist als das, was die Krankenkasse sagt, gehen Sie regelmäßig zu Check-ups. Und mehr als das, was wir in Podcasts sagen und jeder Arzt sagt und eigentlich alle wissen, beweg dich doch ein bisschen, ja, hör auf zu rauchen und so. Also ob es was Clevereres gibt, vielleicht auch für das zweite Lebensdrittel von 50 bis 100. Und dann über das nächste von 100 bis 150 reden wir dann, wenn wir soweit sind.
Genau. Wir reden darüber, wie wir 100 werden. Wir geben keine 100%ige Erfolgsgarantie ab, aber es gibt deutliche Hinweise. Und ehrlich gesagt, die Beispiele, also meine Freundin, sie heißt Fini, die ist schon sehr beeindruckend. Sie ist 99 und sie ist eben nicht in einem Zustand 99 geworden, wo wir sagen würden, oh Gott, das möchte ich gar nicht erleben, sondern im Gegenteil. Genauso möchte ich 99 werden und dann auch 100.
Also meine Freundin heißt Ellen, ist gerade 100 geworden und kennengelernt habe ich sie vor einem schwarzen Brett, an dem Räume ausgeschlagen waren im Institut, wo ich studiert habe. Und ich habe zunächst gedacht, das ist wahrscheinlich die Mutter eines Professors oder die Großmutter einer Studierenden oder eines Studierenden. Und ich sagte, kann ich Ihnen helfen? Und sie sagte, ja, ich suche den und den Kurs oder den und den Raum mit dem und dem Kurs. Und dann habe ich gesagt, ja, da können wir zusammen hingehen. Da bin ich nämlich auch gerade unterwegs hin. Und dann sprach die aber gar nicht mit irgendjemand und ging wieder, sondern setzte sich neben mich. Und das fand ich total faszinierend. Die hatte nach ihrer ersten sehr erfolgreichen Karriere, ich will nicht sagen Langeweile, aber Bildungshunger wiederentwickelt und hat dann mit deutlich über 60 nochmal angefangen, mit mir zusammen zu studieren. Hat viel weiter als ich gebracht, hat dann promoviert. Und sie ist so ein toller Mensch, dass ich sagen muss, ich bin unendlich dankbar dafür, dass wir überhaupt befreundet sind. Und wir haben jetzt natürlich an ihrem 100. Geburtstag sie nicht nur hochleben lassen, sondern auch ein bisschen versucht zu ergründen, warum sie nicht nur so alt geworden ist, sondern mit so viel Spaß und so viel guter Laune.
Ja, und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen?
Sie hat gesagt, sie ist eigentlich kein mutiger Mensch. Eigentlich nicht. Sie hat also vor vielen Dingen Angst. Aber sie hat irgendwann, relativ früh in ihrem Leben, das ist ja tatsächlich nicht gesagt, aber ich vermute so im Alter von vielleicht 40, zwischen 40 und 50 irgendwann, hat sie angefangen, zu Dingen immer Ja zu sagen. Selbst wenn sie Angst hatte und dachte, ach nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und hat dann eben alles Mögliche ausprobiert und gemacht und viel Neues erlebt und auch die ganze Welt gesehen, Lebenssituationen verändert, immer mal wieder Dinge ausprobiert, selbst wenn sie dachte, ach nee, eigentlich ist das mir nicht vertraut und das ist mir unbehaglich. Und hat eine unglaubliche Toleranz entwickelt und hat eben bei ganz, 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 ganz vielen Dingen gemerkt, dass ihr entweder nichts ausmachen oder sogar ganz doll viel Spaß machen, anders als sie vielleicht vorher gedacht hätte. Also das war eins der Kernelemente. Und ich weiß, sie war immer ein sehr, sehr sozialer Mensch, sehr interessiert an anderen und sehr bildungs- und kulturhungrig. Also das ist jemand, die hat wirklich, sag mal so, die, da hast du das Gefühl gehabt, dass die überhaupt noch nach Hause geht und nicht in der Philharmonie schläft. Ist ein Wunder. Über viele, viele Jahre. Und natürlich auch belesen und so weiter und so fort, was alles dazu gehört.
Ich darf darauf hinweisen, dass passend zu deiner 100-jährigen Studentin, die natürlich damals nicht 100 war, aber passend zu deiner 100-jährigen Studentin, ein Cousin von mir, ist jetzt berentet, jetzt gerade. Und er erfüllt sich jetzt einen Traum. Er studiert jetzt an der Uni, aber er macht nicht Seniorenstudium, sondern er macht das Studium mit den normalen Anforderungen. Das heißt, er musste jetzt für Archäologie eine zweite Fremdsprache lernen und das ist Italienisch. Das hat er jetzt hinter sich und jetzt beginnt das eigentliche Studium. Und da er von seinen Eltern nicht finanziert wird, muss er sich das Studium selber finanzieren. Ist ein Scherz. Aber nein, aber das Lustige ist...
Aber ein guter.
Ja, genau. Aber das Lustige ist, dass er jetzt tatsächlich darüber hinaus ein Angebot bekam und das jetzt auch tut, als Orchesterwart der Gelsenkirchener Philharmoniker. Ein Orchesterwart ist einer, der sich um die Technik kümmert, um die Noten kümmert, um die Instrumente kümmert, um alles drumherum bis aufs Musikalische. Und das macht er jetzt parallel und das bekommt ihm erkennbar gut. Das ist einfach beeindruckend. Seine Perspektive ist jetzt Archäologiestudium und vollberufliche, nein, nicht voll, aber jedenfalls berufliche Tätigkeit im Musiksektor und nicht seinen Schrebergarten.
Ich finde das so interessant. Ich wusste gar nicht, es gibt sowas wie ein Seniorenstudium? Gibt es das nur bei euch? Gibt es das überall? Ich habe davon noch nie gehört.
Gibt es, glaube ich, überall. Seniorenstudium ist wirklich ein Studium für Senioren. Das ist also, es ist kein Studium mit einem Abschluss oder jedenfalls nicht mit einem akademischen Abschluss, der einem irgendwas ermöglichen würde. Aber es ist eben ein Studium an der Universität und ich glaube auch zum Teil oder zum größten Teil auch mit in Anführungsstrichen normalen jungen Studenten zusammen. Mhm. Das gibt es.
Also man besucht die gleichen Vorlesungen und Seminare, aber es ist nicht abschlussorientiert. So verstehe ich das jetzt.
Würde ich auch so verstehen. Ich mache kein Seniorenstudium, aber so habe ich es verstanden.
Du bist ja auch noch nicht alt, Mann.
Naja, man bewegt sich da in die Richtung. Und bei ihm ist es eben so, er macht ein normales archäologisches Vollstudium.
Cool. Jetzt erzähl mir über Finny. Die Junge, ne? Weil die ist ja noch nicht 100.
Also, Moment, genau. Meine junge Freundin, im Gegensatz zu deiner alten Freundin.
Es gibt jung. Unter 100 und dann im besten Alter ab 100. Einigen wir uns darauf.
Bin ich einverstanden. Meine junge Freundin, im Gegensatz zu der Freundin im besten Alter, der deinen, sie haben natürlich beide einen Vorteil. Sie haben beide zwei X-Chromosomen. Sie sind beide Frauen. Das ist natürlich schon mal der Faktor, der sich nicht beeinflussen lässt, der aber eben durchaus relevant ist. Die allerältesten Männer erreichen nicht das Alter der allerältesten Frauen.
Aber es gibt 100-jährige Männer.
Es gibt 100-jährige Männer, aber sehr wenig im Vergleich zu 100-jährigen Frauen. Und die Rekordhalterinnen, insgesamt die Rekordhalterinnen, sind eigentlich ausnahmslos weiblich.
Okay.
Das ist das eine. Wir könnten jetzt resignieren, aber alle anderen Faktoren können wir ja auch. Meine jugendliche Freundin Finny ist irgendwann mit ihrem Mann umgezogen und zwar nach Lanzarote, beruflich, auf die Kanaren. Und da lebt sie seither und dort will sie auch nie wieder weg. Das hat es ihr aber ermöglicht, ein sehr bewegungsaktives Leben zu führen. Die Frau schwimmt jeden Tag. Sie schwamm bis, ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder so, jeden Tag im Atlantik und hat dann angefangen, täglich im Swimmingpool zu schwimmen, weil ihre Freundinnen, ihre Jugendlichen ihr gesagt haben, dass das mit dem Atlantik vielleicht ein bisschen gefährlich ist, wenn sie irgendwann mal einen Schwächeanfall haben sollte.
Was sie aber bisher nicht gehabt hat.
Was sie nie gehabt hat. Aber diese tägliche Bewegung, dieses ganz regelmäßige, wirkliche Bewegen, ist das, ich meine, das ist ja kein Geheimtipp. Nichts ist ein Geheimtipp, was relevant ist.
Mann, aber ich wollte doch heute mal was anderes hier haben in dieser Folge.
Der totale Geheimtipp, und den darf ich auch nicht verraten, ist, dass sie täglich schwimmen geht. Dass sie wirklich jeden Tag schwimmen geht. Man muss jetzt sagen, schwimmen ging, weil es jetzt nicht mehr geht. Dass sie aber wirklich Jahrzehnte, viele, viele, viele Jahrzehnte, jeden Tag im Atlantik und dann in einem Swimmingpool schwimmen war. Sich also wirklich intensiv, aktiv, klug bewegt hat. Ohne das wäre sie jetzt nicht mehr da.
Du schwimmst ja nicht jeden Tag, Magnus. Ich auch nicht. Ist es schon zu spät oder soll ich noch anfangen?
Ich glaube, dass es dafür eigentlich in keinem Alter wirklich zu spät ist. Mhm. Also wir werden die 100 sowieso nicht erreichen, weil wir Männer sind und uns nicht klug genug verhalten. Aber wenn du jetzt anfängst, täglich schwimmen zu gehen, wenn du jetzt anfängst, regelmäßig Sport zu machen, wenn du jetzt anfängst, dich körperlich ein bisschen neu zu erfinden, dann wirst du davon massiv profitieren. Auch jetzt noch.
Gut, und ich habe ja einen unfairen Vorteil, Finny und Ellen und so weiter gegenüber. Ich bin ja jünger, das heißt, wenn ich in 20 Jahren vielleicht in so ein Risikoalter komme, ist die Medizin ja auch schon weiter.
Das ist übrigens ein großer Vorteil. Das stimmt. Das habe ich neulich beim Schreiben eines Artikels gedacht. Mein verehrter Journalistenschullehrer Schneider hat mal gesagt, auf die Frage, wann wären Sie gerne geboren worden und als was, meinte er sinngemäß, als britischer reicher Lord nach der Erfindung der Narkose. Und ich möchte hinzufügen, auch, aber nach der Erfindung der endoskopischen Herzklappenersatzoperation, weil ich das so unglaublich beeindruckend und befreiend finde, eine neue Herzklappe zu kriegen, ohne dass man den Brustkorb öffnet. Das sind Dinge, von denen werden wir profitieren, wenn wir im entsprechenden Alter sind. Das stimmt.
Also ich bin über 50, du auch. Du bist aber mehr über 50 als ich. Es gibt ja unheimlich viel Zeug, was man uns Menschen verkaufen will. Nicht nur Älteren. Irgendwelche Vitamine für klapprige Männer ab 30 und so weiter und so fort. Also man hat ja das Gefühl, man ist ohne Dinge, die man in sich hineinstopft oder auf sich aufträgt, kann man ja gar nicht vernünftig und in Würde alt werden. Was davon ist sinnvoll? Also mir wurde zum Beispiel jetzt Vitamin D verschrieben, was ich regelmäßig nehmen soll, weil der Körper das nicht mehr so gut herstellen kann, wenn er älter ist. Von meinem Hausarzt. Finde ich jetzt okay. Schockt mich jetzt nicht so sehr. Ja, mir wurde auch geraten, einmal in der Woche ein Stück Leber zu essen, wegen des Eisenhaushalts und so. Was könntest du jetzt anatomisch, physiologisch, pharmazeutisch sagen, ist an sich sinnvoll, wenn man älter wird? Und vielleicht gibt es ja auch bestimmte Grenzen. Ab 50 sollte ich das tun, ab 70 sollte ich das tun und nehmen oder lassen auch. Ne?
Ich kann nur sagen, von mir wirst du eine solche Empfehlung und ein solches Rezept niemals kriegen.
Weil du Neurologe bist und davon keine Ahnung hast?
Weil die Ahnung, die ich habe, darauf hindeutet, dass wir nichts, aber auch gar nichts zusätzlich brauchen. Wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, wir brauchen keine Vitamine, weil wir das alles bei der normalen Ernährung schlicht und einfach ausreichend zu uns nehmen. Aus meiner Sicht ist dieser gesamte pharmazeutische Bereich bei Edeka, Rewe, Aldi oder Lidl völlig überflüssig. Und es gibt auch ein fatales Missverständnis, nämlich das, dass, also Vitamin klingt ja irgendwie... Klingt ja ziemlich gut. Also Vita kommt ja wahrscheinlich von Leben, Vitamin, keine Ahnung. Das impliziert irgendwie so, kann gar nicht schlecht sein. Stimmt aber nicht. Man kann Vitamine auch überdosieren. Und da wird es eben unangenehm.
Das stimmt natürlich. Also meine Werte werden natürlich auch regelmäßig genommen und man guckt, ob das vielleicht zu viel wäre. Das ist natürlich klar. Also man sollte jetzt nicht einfach irgendwas nehmen und nie wieder kontrollieren. Das ist Quatsch. Ja.
Genau. Aber aus meiner Sicht ist es einfach nicht sinnvoll. Ich würde dir stattdessen per Rezept einen Rennrad verschreiben oder eine Dauerkarte fürs Schwimmbad oder...
Das geht. Welche Versicherung zahlt das dann?
Ja, ich halte vieles für möglich. Und ich würde dir natürlich mit Waffengewalt Zigaretten wegnehmen, weil die ja nun wirklich ein limitierender Faktor sind.
Ist aber ganz schwer bei mir, weil ich ja keine habe.
Genau. Das macht es dann schwerer. Aber das sind relevante Faktoren, die diese anderen Dinge, die dann eben Versprechen, das Leben zu verlängern oder ein geistig aktives Leben zu ermöglichen, ich halte das für sehr unseriös.
Ich habe mal gelesen, einen sehr plausiblen und ich glaube auch seriös verfassten Bericht, wo es um eine, ich weiß nicht, ob Studie oder einen Feldversuch, auf jeden Fall hat man ist wohl immer davon ausgegangen, dass je älter man wird, dass man vor allem so Ausdauertraining, Herz-Kreislauf-Training braucht. Natürlich mild, aber so diese Trimming 130 und diese ganzen Geschichten. Und dann hat man mal mit Senioren, die in einem Seniorenheim auch lebten und die teilweise ganz stark bewegungseingeschränkt waren. Also die wirklich nicht mal aus ihrem Sessel aufstehen konnten. Die dann sozusagen in den Sessel gehoben wurden oder erst in den Rollstuhl morgens, dann in den Sessel und abends wieder umgekehrtes Programm. Mit denen hat man angefangen, Krafttraining zu machen. Und zwar hat man mit minimalen Gewichten zum Beispiel, man hat denen einfach, was weiß ich, ob das dann ein halbes Kilo oder eine Kilohantel war, und dann haben die eben ihre Arme einfach nur ein bisschen gehoben in diesem Sessel. Ja, und das Gleiche hat man dann mit den Beinen gemacht. Einfach mal die Beine heben mit so minimalem Gewicht und so. Und nach wenigen Wochen war dann die Muskulatur wieder so aktiv, dass die selber aufstehen konnten. Und dann hat man andere Übungen gemacht und dann waren die nach mehreren Wochen wiederum so weit, dass sie auch wieder ein paar Schritte gehen konnten. Und das Fazit dieses Artikels war, sie wollen jetzt Ausdauer nicht niedermachen, aber sie haben den Eindruck, dass ab einem gewissen Alter es vor allem wichtig ist, die Muskulatur zu trainieren, um eben Mobilität zu erhalten. Und dass es sogar so wäre, wenn man Mobilität verloren hat, dass man unglaublich viel wieder zurückgewinnen kann. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, das ist toll. Und es geht nicht nur um Mobilität. Es geht nicht nur darum, auch psychisch Mobilität dann wieder zu genießen und sich selbstständiger zu fühlen. Es geht auch darum, dass Muskelpakete, die jetzt plötzlich wiederkommen, also in nicht riesiger Menge, aber in erstaunlicher Menge, dass die auch den Stoffwechsel verändern. Es geht darum, dass sich da alles im Körper verändert. Jemand, der nur im Rollstuhl sitzt oder im Bett liegt, ist ein anderer Mensch als jemand, der sich bewegt. Das merken wir ja, selbst wenn wir mal krankheitshalber, also jetzt Corona-mäßig oder wie auch immer, 1, 2, 3 Tage plötzlich im Bett liegen. Da verändert sich alles. Ich hatte mal eine Operation am Knie und ich war danach irgendwie eine Woche extrem passiv und ich konnte zusehen, wie mein Körper verfiel. Das war erschütternd.
Wow.
Ja, und wenn man sich vorstellt, dass das eben nicht nur eine Woche passiert, sondern einfach monatelang, kann man sich vorstellen, wohin das führt. Bewegung ist unfassbar wichtig. Also Sport, es geht da eigentlich nicht um großen Leistungssport, es geht einfach um Bewegung. Es geht darum, möglicherweise, es können ja auch schon Spaziergänge reichen. Nur, man muss es eben tun. Und insofern, ich mag eigentlich keine Fitnessuhren, aber ich finde es entzückend, dass meine Uhr mich nach 10.000 Schritten lobt. Und dass ich das für relevant halte, finde ich ziemlich absurd, aber ich freue mich am Ende doch, wenn sie mich lobt. Gut gemacht, sagt sie.
Und du magst auch kein Gehirnjogging? Wir haben ja auch darüber schon mal gesprochen. Du sagst, wenn man jeden Tag eine halbe Stunde Sudoku macht, dann kann das Gehirn vor allem eins gut, nämlich Sudoku. Das nutzt einem gar nichts bei anderen Tätigkeiten. Aber offenbar ist es sehr hilfreich, auch als Senior, als Rentner, Rentnerin nochmal zu studieren. Also Magnus, ich weiß nicht, ab wann du vorhast, in deiner Praxis etwas leiser zu treten. Du kannst dann gerne auch noch ein paar Jahre frei machen und auf mich warten. Was studieren wir denn als nächstes?
Moment, zu Sudoku möchte ich noch, einen Begriff möchte ich noch einfügen, weil ich weiß nicht mehr, welcher Wissenschaftler ihn genannt hat, aber ich fand ihn so elegant. Wer heute Sudoku spielt, wird eben im hohen Alter gut sein in Sudoku, aber nirgendwo anders. Und der sprach eben davon, dass es geistig keine Umwegrentabilität gäbe. Also Sudoku nützt nichts zum Namen merken.
Okay, und auch nicht, um zu verstehen, was Umwegrentabilität heißt. Aber,
aber der Begriff ist doch von einer gewissen Eleganz.
Er ist eines Roger Willemsens würdig. Okay, aber was studieren wir denn jetzt in 15 Jahren oder so? Also ich habe immer gedacht, in 10, 20 Jahren bin ich endlich reif genug, Arzt zu werden. Das hast du ja hinter dir. Außerdem will mich dann, glaube ich, keiner mehr an sich ran. Obwohl, dann denken die alle gleich, ich bin Chefarzt. Aber egal, vielleicht gibt es ja noch was uns beide interessiert.
Naja, es geht ja um zwei Dinge. Es geht einmal darum, sich geistig intensiv mit einem Fach zu beschäftigen. Da würde ich tatsächlich auch zur Archäologie neigen wollen, aber vielleicht ändert sich das ja noch in den nächsten 10 Jahren.
Um deine Kunstfehler wieder auszugraben.
Das wäre, ich glaube, Anthropologie wäre, naja, ich weiß es nicht.
Entschuldige, aber der lag einfach auf der Straße.
Und genau. Und das Zweite ist halt eben, im Studium geht es ja nicht nur um das tiefgeistige Studium, sondern es geht ja auch um die sozialen Kontakte.
Bei mir ging es vor allem um die sozialen Kontakte, wenn ich das mal sagen darf.
Genau. Und das ist das, was meine Freundin Fini auszeichnet, dass die über alle Maßen sozial aktiv ist, dass sie im Laufe der Jahre, die sie dort an diesem Ort in Lanzarote lebt, enorm viele Touristen kennengelernt hat, die regelmäßig dorthin kommen, dass sie mittlerweile dort auch eine bunte Hündin, um es korrekt zu sagen, geworden ist. Alle Leute besuchen sie und sie genießt es. Sie unterhält sich mit denen auf Deutsch, wenn es Deutsche sind, auf Englisch, auf Spanisch. Sie hat eine spanische Familie, um die sie sich gekümmert hat, die sich jetzt um sie kümmert. Das heißt, sie ist wirklich eingebettet in einen sehr, sehr, sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis. Und das ist das, was den Geist im Kern jung hält. Das ist das, was dafür sorgt, dass unser Gehirn eben nicht nur Sudoku kann, sondern eben sehr vielfältig trainiert bleibt. Soziale Kontakte sind vielfältiger als Zahlen. Du musst dich auf mehr einstellen. Inhaltlich, sprachlich, persönlich, wie auch immer. Und das ist eines der Geheimrezepte, die natürlich auch nicht geheim sind, die aber wirklich in diesem Fall dazu führen, dass die einfach fit ist im Kopf.
Was plant ihr für den 100. Geburtstag, wenn man das jetzt verraten darf? Also ich hoffe, sie hört jetzt nicht unseren Podcast und wird dann die Überraschung versaut bekommen.
Ehrlich gesagt wäre da aber möglich. Das Risiko ist mir zu groß. Wir waren beim 99. da und das war toll. Also wir waren kurz nach dem 99. da, wenn ich ehrlich bin. Aber das war toll. Und beim 100. Geburtstag wird sie so viele Besucher haben, dass sie sowieso überfordert sein wird. Von der schieren Menge von Leuten, natürlich. Aber zum 101., glaube ich, besuchen wir sie dann wieder. Und bei Kenntnis ihrer Person bin ich fast sicher, dass es dazu kommen wird.
Wenn wir schon über Altwerden sprechen, es gibt ja in Amerika diese Firmen, die dich einfrieren. Und zwar möglichst rasch nach dem Tod irgendwie in flüssigen Stickstoff und so mit der Idee. Dabei geht zwar viel Gewebe kaputt, aber das kann man sicherlich irgendwann in der fernen Zukunft und wenn es in ein paar Jahrtausenden ist, wieder heilen und dann kann man dich wieder zum Leben erwecken. Und der Science-Fiction-Autor Robert Anson Heinlein, dem hat man das angeboten, für ihn zu finanzieren.
Tatsächlich?
Ja.
Ganz, ganz ernsthaft?
Hat man ernsthaft. Und er war ein, muss man wissen, ein wahnsinnig, nach allem, was wir wissen, ein wahnsinnig rationaler, wissenschaftsgläubiger, unreligiöser Mensch. Und ich weiß nicht, ob es insofern nur eine Polemik war oder warum, aber man hat ihm das angeboten und er hat gesagt, nein, das möchte er nicht. Woher soll er denn wissen, dass das nicht möglicherweise mit der Reinkarnation in die Quere kommt?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass ein eingefrorener Körper ja möglicherweise die Seele oder was auch immer an den gefrorenen Körper binden könnte.
Ich wollte dich einfach fragen, jetzt so spontan, wenn das Gehirn und der Finger-Fanclub sagen würde, also der Finger, naja, aber dem Gehirn bieten wir das an. Was wäre deine spontane Meinung?
Das ist eine gute Frage.
Vielen Dank.
Ich wäre total fasziniert, einen Blick in die Zukunft zu werfen und nichts anderes wäre es hier. Ich wäre total frustriert, das alleine tun zu müssen, denn die anderen wären ja alle nicht mehr da.
Ja, die können selbst zahlen, das ist nur sehr teuer. Also die
Möglichkeit ist auch noch. Ne? Es gibt ja auch die Discount-Version, da wird nur dein Kopf eingefroren. Tatsächlich. Also du kannst den ganzen Körper einfrieren und das ist naturgemäß deutlich teurer als nur der Kopf.
Ich glaube, das aber ist in Deutschland nicht legal. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist bestimmt Leichenschändung auf Verlangen oder sowas.
Ja, ich weiß nicht, ob du das... Es ist ja eigentlich Leichenschändung. Aber ich nehme an, dass man das eben juristisch wasserdicht kriegen kann, denn es gibt diese Vorgänge ja. Und ob du nun den Kopf, nur den Kopf abtrennst und einfrierst oder ob du den ganzen Körper einfrierst, von Hagens macht ja auch nichts anderes als Leichenschändung, aber ohne Perspektive.
Ich frage mich übrigens, ob erst der ganze Körper gefroren wird, weil dann kann man ja sehr leicht den Kopf absägen oder ob das
Schön ist die Vorstellung nicht, aber ein faszinierender Gedanke, in die Zukunft zu schauen, wäre es schon. Aber ein Blick wäre natürlich das Reizvolle und dann wieder zurückzukommen. In die Zukunft zu reisen mit einem alten und jetzt aufgetauten Körper ist und auch kranken Körper, denn du bist ja in dem Moment todkrank, in dem du stirbst.
Lass mich das Experiment erweitern. Man kann nicht nur dich wieder aufwecken, sondern man kann auch alles, was der Körper hat, heilen und dich verjüngen. Und du kannst quasi dann in 2000 Jahren, wenn es die Erde noch gibt, kannst du einfach nochmal ein völlig neues Leben leben.
Ich bin einverstanden. Haben.
Gut, jetzt müssen wir nur noch den Fanclub finden.
Aber es wäre natürlich noch sehr viel charmanter, wenn wir das gemeinsam täten.
Vielleicht ist der Fanclub ja von mir dann doch überzeugter, als ich jetzt gedacht habe.
Aber der Gedanke wäre reizvoll. Natürlich.
Wenn es eine Seele gibt, die das entscheidet, glaube ich nicht, dass man sie in einem in Stickstoff gefrorenen Körper ein paar tausend Jahre gefangen halten kann. Das glaube ich gar nicht. Insofern hätte ich vor dieser Geschichte keine Angst. Ich würde jetzt auch nicht so viel Hoffnung haben, dass in ein paar tausend Jahren diese Organisation immer noch existiert und man denkt, Mensch, klar, was wir jetzt dringend brauchen, ist ein guter Podcast. Wir tauen die beiden mal auf. Also da bin ich eher skeptisch. Aber riskieren würde ich es auch.
Unser Problem dürfte dann werden, dass im Zuge irgendeiner Energiekrise oder gestiegenen Energiekosten man irgendwann denkt, Heyer Finger, also so wichtig ist es jetzt nicht. Irgendwo müssen wir sparen und wir stellen diese zwei Kanister jetzt ab, diese zwei Röhren und das war's dann.
Also gut, ich glaube, das ist nicht so das Problem. Wir haben ja sehr viel Zeit, wir können ja eine Stiftung gründen, deren einziger Zweck es ist und so. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel investieren in ein paar tausend Jahren mit Zinseszinsen. Da bin ich nicht sicher. Aber lass mich so sagen, die Energiekrise, wo man gar nichts entscheidet, sondern alles ausfällt, die kann ich mir eben sehr gut vorstellen.
Genau.
Und dann heißt es, glaube ich, die Eingefrorenen stinken zuerst vom Kopf oder so. Ich glaube, da gibt es ein Sprichwort. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.